Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3.
Ja, es ist keine Randerscheinung, sondern ein Massenphänomen. Wir reden über die Drogenszene im Internet und fragen uns, wann wird denn dieses Mal ausprobieren eigentlich zum Problem? Isabel Bär ist eine Top-Journalistin und hat über 3 Jahre hinweg 2 Drogensüchtige begleitet und porträtiert. Über Josh und Layla und über Drogen, darüber reden wir heute an diesem Sonntagmorgen im hr3 Sonntagstalk. Guten Morgen, liebe Isabel.
Guten Morgen.
Warum fängt man an mit einer Recherche über die Drogenszene? Da muss es ja etwas geben, was auch dich getriggert hat.
Also tatsächlich war es erstmal vor allem Neugier. Also ich hatte davor schon ein bisschen recherchiert zu Schwarzmarktgruppen auf Facebook und ich habe mich einfach nur gefragt, wenn ich jetzt Drogen nehmen würde, was würde ich tun? Also ich denke da meistens sehr banal und habe dann einfach nur Drogen bei Facebook eingegeben und bin dann damals tatsächlich auf Drogengruppen gestoßen. Und dort bin ich dann beigetreten.
Ganz offen bei Facebook. Also genau. Wir reden jetzt nicht, dass man 3, 4 Hürden überwinden muss, um irgendwo im Darknet anzukommen.
Nein, überhaupt nicht. Also man stellt sich das immer so vor, als wäre das irgendwo verborgen, aber in der Regel ist das nicht so. Also es ist ja wie im echten Leben auch, da ist die Drogenszene ja auch nicht total verborgen, sondern jeder Mensch weiß, am Bahnhof wird er Leute antreffen, die dort zugehörig sind. Und genauso ist es im Internet auch, das findet nicht im Verborgenen statt, sondern eigentlich an den Orten, wo sich viele Menschen auch aufhalten. Tatsächlich eben soziale Netzwerke. Und damals war es eben so, dass es vor allem über Facebook lief, tatsächlich auch unter dem Schlagwort Drogen. Und dort bin ich dann mit verschiedenen Profilen beigetreten und habe einfach mal mitgelesen. Und das war so der Anfangspunkt. Aber natürlich ist es so, inzwischen ist Facebook ja auch out bei Jugendlichen. Damit ist die Drogenszene einfach nur weitergewandert auf die Plattformen, die Jugendliche eben nutzen.
Also es gibt von Elias Canetti ein schönes Buch, das heißt Der Ohrenzeuge. Und du warst dann, wenn ich dich richtig verstehe, erstmal ein stummer Augenzeuge. Was hast du denn gesehen?
Ja, ich bin dann erstmal dort eingestiegen und habe einfach mal mitgelesen. Also ich konnte mir am Anfang jetzt auch nicht vorstellen, dass dort Leute Drogen verkaufen oder dass da jetzt so ein krasser Austausch stattfindet. Aber tatsächlich war das zum Teil so. Also in manchen Gruppen gab es Leute, die haben dann Messbecher reingepostet, die voll waren bis oben hin mit Pillen und haben dann eben ganz klar gemacht, dass sie die verkaufen wollen. Und dann gab es eben auch Leute, die sich drauf gemeldet haben und gesagt haben, wie viel willst du dafür? Es gab Leute, die haben halt dann einfach nur gefragt, zum Beispiel, ja, wer kommt aus dieser oder jener Stadt? Und da war mir dann halt sehr schnell klar, da geht es nicht darum, jetzt hier Freunde zu suchen, sondern es geht eigentlich darum, mit dieser Frage zu sagen, wo gibt es hier noch einen Dealer? Ich bin hier neu, ich weiß es nicht. Diese Fragen wurden dann in manchen Gruppen auch verboten, weil sie eben gemerkt haben, so das könnte heikel werden.
Bisschen naiv eigentlich auch zu glauben, dass da niemand mitliest, oder?
Also ich glaube, so naiv ist dieser Gedanke gar nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die meisten dieser Gruppen überhaupt nicht überwacht werden in irgendeiner Form. Also zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht bei bestimmten Schwarzmarktgruppen, dass ich da eben von der Polizei damals zurückgemeldet bekommen habe, so dass diese Gruppen ihnen vorher in der Form gar nicht bekannt waren. Das könnte ich mir bei manchen dieser Drogengruppen auch vorstellen, dass da gar keine so eine Überwachung stattfindet, wie man sich das vielleicht vorstellt. Mhm.
Naja, das liegt dann wahrscheinlich eben auch am aktuellen Personalmangel in so manchem Ressort, in diesem Fall im Drogenressort der unterschiedlichen Polizeidienststellen. Wann hast du denn angefangen, selber auch ein bisschen mitzumischen? Denn wenn man anfängt, 2 Jugendliche zu begleiten bei ihrem ganz unterschiedlichen Drogenkonsum, der eine ja sehr aktiv übers Internet, eben der Josh und Layla, wie hast du die Kontakte geknüpft?
Ja, also ich habe erstmal angefangen, sehr viel mitzulesen, weil es ist natürlich so, jede Szene hat auch ihre eigenen Begriffe. Und ganz am Anfang habe ich vieles einfach überhaupt nicht verstanden, was in diesen Gruppen gesagt wurde. Für jede Droge gibt es 5 andere Worte noch. Und da habe ich einige Zeit gebraucht, weil mir war klar, ich muss das erst verstehen, ich muss erst einen guten Einblick dort haben, bevor ich den Kontakt suchen kann. Mhm. Weil wenn ich dann in den Kontakt trete und die Menschen, die dort mittendrin sind, merken, dass ich keine Ahnung habe, dann werden die mich auch belügen. Also wahrscheinlich. Oder werden mir nicht alles erzählen, weil sie eben merken, ja, die hat eh keine Ahnung, der kann ich ja sonst was erzählen.
Werden misstrauisch,
ja,
genau.
Genau, und das Vertrauen fehlt eben auch. Und wenn man aber dann eben zeigt, hey, ich habe das jetzt nicht nur einen Tag lang mir angeguckt, sondern man sieht, okay, da hat sich jemand wirklich über einen langen Zeitraum damit auseinandergesetzt und die Person weiß vielleicht sogar was über mich, was ich da irgendwann mal geschrieben habe, dann ist das schon was anderes und dann ist auch der Anreiz eher da, offener mit einem zu sprechen.
Und diese Vorbereitungen gehören natürlich zu deinem Beruf als Journalistin. Das ist dein Handwerkszeug. Du hast mit unglaublich vielen Konsumenten, mit Experten, mit Mitarbeitern aus der Präventionsarbeit, mit Sucht- und Drogentherapeutinnen gesprochen und hast deinen Blick eben nicht nur im Internetportal oder auf Facebook-Seiten geweitet. Und wie dieser Blick vielleicht auch dich verändert hat, darüber reden wir heute im HR3 Sonntagstalk. Ich freue mich drauf, dass Isabel Bär heute mein Gast ist. Bis einer stirbt, Drogenszene Internet. Heißt dein aktuelles Buch und wir steigen gleich ein in die Geschichten von Leila und Josh. Bis gleich. Ihr hört den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast ist die Investigativjournalistin Isabel Bär. Ihr Spezialgebiet sind verdeckte Internetrecherchen. Sie arbeitet zum Beispiel für die Zeit und Funk, das digitale Angebot von ARD und ZDF, und hat jetzt ein Buch geschrieben mit dem Titel »Bis einer stirbt – Drogenszene Internet«. Isabel, du beschreibst im Buch die echten Suchtkarrieren von Leila und Josh, ihren Weg von der reinen Neugier in eine handfeste, richtig schwere Drogensucht. Stell uns die beiden doch mal vor.
Genau. Also Leila ist in eine deutsche Großstadt geboren worden, war eher ein sehr aufgedrehtes Kind und ist dann auch mit ihren Eltern oft in der arabischen Heimat ihres Vaters gewesen und hat dort viel Zeit verbracht. Das war für sie auch eine sehr prägende Zeit, bis ihre Eltern dann eben entschlossen haben, nee, sie wird in Deutschland eben auf eine weiterführende Schule gehen. Und das war für sie auch in ihrer Biografie auf jeden Fall ein Cut. Sie hat gemeint, sie hat sich in gewisser Weise auch entwurzelt gefühlt. Mhm. In Deutschland hat sie dann eben auch angefangen, erstmal Zigaretten auszuprobieren, später Cannabis, Ecstasy und ist dann irgendwann eben beim Heroin gelandet und davon auch abhängig geworden.
Und würdest du sagen, sie hat versucht, ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, dieser Entwurzelung über die Drogen entgegenzuwirken und da ein Zuhause oder einen Anker zu finden?
Das kann ich so nicht beurteilen, weil sie selbst nicht darüber sprechen wollte, was bei ihr der Auslöser war. Ich glaube, dass es nicht nur das war, sondern dass da viele verschiedene Gründe auch zusammengespielt haben. Es war auf jeden Fall in ihrem Fall auch sehr viel Neugier dabei.
Aber diese zwei Heimaten haben ist eben ein Grund. Das wird ja auch von dir nochmal erwähnt im Buch, aber es ist eben nicht der einzige Grund.
Ja, und bei Josh ist es so, er wächst auf dem Land auf, in einem kleinen Dorf. Da gibt es nicht mal einen Bahnhof. Also das ist wirklich total ländlich. Er ist eher sehr ruhig, also seinen Eltern fällt es schwer, ihn für irgendwas zu begeistern. Also er will nicht in den Fußballverein, er will nicht Karate machen, also nichts begeistert ihn so wirklich.
Phlegmatisch wirkt er auf mich so ein bisschen. Wenn man selber zwei Söhne hat, hat man zwischendurch das Gefühl, auf jeden Fall ging es mir so, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber man will ihn immer so nehmen. Die Eltern versuchen wirklich einiges, Isabel, ja, den will man immer so ein bisschen wachrütteln irgendwie, habe ich das Gefühl.
Ja, das ist, also manche meinten auch zu mir, die ihn kannten, eben, dass das einfach so seine Persönlichkeit war. Er war einfach ruhig, hatte da an wenigem Interesse. Das, wofür er sich dann später interessiert hat, war tatsächlich Computerspiele. Da hat mir seine Mutter dann auch erzählt, dass er dann nachts manchmal heimlich vor den Computer geschlichen ist und da heimlich gespielt hat. Das war so seine erste große Leidenschaft und später ist er dann tatsächlich auch an Cannabis gekommen, hat damit angefangen und ist dann dazu übergegangen, synthetische Drogen auszuprobieren, aus dem Grund, weil die einfacher zu bekommen waren und weil sie eben auch günstiger waren. Und das war so der Moment, wo es für ihn auch immer weiter in so einer Abwärtsspirale ging.
Würdest du denn sagen, diese Biografien, das eine städtisch, das eher ein bisschen dörflich, beide aber auch, zwar auch mit Brüchen bei den Eltern, jetzt bei Leila und Wohnortwechsel, aber dass das so typische Jugendliche sind, was war das, ja, der Haken, der Einstieg dann tatsächlich zu sagen, ich versuche es. Ist es die Neugier gewesen?
Also ich denke, Neugier hat bei beiden schon auch eine große Rolle gespielt, dass man dann so ein problematisches Suchtverhalten entwickelt und auch tatsächlich eine Sucht entwickelt. Dahinter liegen oft dann eben auch Probleme, die man versucht damit zu verdrängen zum Beispiel. Das ist ja bei sehr vielen Leuten so. Aber tatsächlich ist es so, dass ich weder bei Leila noch bei Josh jetzt sagen könnte, dass es jetzt dieser Auslöser, der dazu geführt hat, dass es diese Suchtkarriere gab.
Aber warum hat der eine Suchtkarriere und die andere eben nicht?
Ich denke, das hängt mit vielen Punkten zusammen. Zum einen eben mit der Persönlichkeit. Es gibt eben unterschiedliche Vorlieben, die man auch hat. Das merkt man zum Beispiel daran, manche Leute verfallen sehr schnell dem Alkohol. Andere zum Beispiel sagen, ach, mir gibt das überhaupt nichts. Ich trinke ein Glas und dann reicht es mir auch. Da merkt man schon, das hat sehr viel mit dem Persönlichen zu tun, ohne dass man das jetzt näher benennen kann. Es kann auch sehr viel zu tun haben mit der Veranlagung. Also hat man in der Familie viele Leute, die eine Suchtgeschichte haben, dann ist man womöglich selbst auch anfälliger dafür. Und es hat natürlich auch was zu tun mit dem Umfeld, das, in dem man sich begibt, ob da eben Leute sind, die einen auch auf die eine oder andere Weise dazu bringen, Drogen zu nehmen. Das kann zum einen natürlich sein durch das direkte Anstacheln, dass man sagt, hier, du nimmst jetzt mit mir zusammen das.
Oder der Gruppenzwang eben, dann. Mhm.
Genau, der Gruppenzwang. Oder eben auch, dass es einem in der Umgebung oder im Umfeld dieser Leute so schlecht geht, dass man keinen anderen Weg sieht in dem Moment, als was zu konsumieren.
Dann würde ich ganz gerne gleich mit dir nochmal sprechen über diese Suchtvorbilder. Das heißt ja auch, dass wir Erwachsenen eben gucken müssen für heute, wo man vielleicht locker sagt, ach ja, mal eine Flasche Wein am Abend oder eine halbe Flasche Wein, kann ja auch schon ein negatives Vorbild sein. Und über die Einstiegsdrogen. Wir reden gleich weiter mit Isabel Bär, Autorin des Buches Bis einer stirbt, Drogenszene Internet, und lernen die Geschichten von Leila und Josh noch etwas genauer kennen. Bis gleich, Isabel.
Bis gleich.
Ja, durch Pfützen laufen, vielleicht eine Kaugummiblase im Gesicht platzen lassen, einfach Quatsch machen, weil das Gegenüber, unsere Kinder, häufig das machen, worüber wir beide dann eben lachen können, wenn wir ihnen irgendwas vormachen. Irgendwann verschwindet aber dann das Bewusstsein von uns Erwachsenen, dass Kinder uns eben häufig kopieren, was wir ihnen vorleben, dass Eltern, ob sie wollen oder nicht, Vorbilder sind, im Guten und im Schlechten. Isabel Bär ist heute mein Gast. Sie ist Journalistin und hat sich 3 Jahre lang mit der Drogenszene Internet beschäftigt. Und Isabel, du sagst, Eltern sind häufig auch Suchtvorbilder. An welche oder für welche Situation meinst du das denn genau?
Also ich denke gerade zum Beispiel, wenn man jetzt von der Arbeit nach Hause kommt, man hat einen stressigen Tag und man lebt seinem Kind dann vor, dass es okay sei, jetzt nach diesem stressigen Tag sich erstmal ein Bier zu geben oder vielleicht einen Wein zu trinken, dann finde ich, das kann schon natürlich problematisch sein, wenn man dem Kind so zeigt, hier, das ist was, das entspannt dich in dem Moment. Und das finde ich nicht gut, wenn man das macht. Also da ist es schon sinnvoll, sich zu hinterfragen, auch sich zu hinterfragen, in welchen Momenten trinke ich denn? Das heißt nicht, dass man jetzt nicht mehr trinken darf oder dass man sich jetzt selbst in allem einschränken muss, aber sich selbst mal zu hinterfragen, wann sind denn für mich selbst auch die Punkte, wo ich eher dazu neige, was zu trinken und was
mich aufzuputschen, mich zu entspannen oder mich zu trösten oder selbstbewusster zu sein. Dafür kann es ja ganz unterschiedliche Gründe dann tatsächlich geben. Mhm.
Genau, und um das rauszufinden, kann es wirklich helfen, mal eine längere Pause zu machen, in der man ganz bewusst auf Alkohol verzichtet. Das kann man natürlich auch seinem Kind zum Beispiel kommunizieren, dass man das macht, dass es wichtig ist, auch immer wieder Pausen einzulegen. So lebt man eben auch vor, hier Konsumpausen sind was Wichtiges. Es ist nicht gut, wenn man jetzt die ganze Zeit durchkonsumiert, sondern dass man eben auch durch diese Pause selbst mal lernt, wo stehe ich denn eigentlich selbst? Was sind denn die Momente, wo ich am größten, das größte Verlangen danach habe, zu trinken zum Beispiel? Mhm. Und dann wird man feststellen in vielen Fällen, oh, das ist ja gar nicht, wenn ich in Gesellschaft bin, sondern das ist vielleicht sogar, wenn ich zu Hause bin oder wenn ich gerade gestresst bin. Und dass man dann eben schaut, was kann ich denn in diesen Momenten machen und was kann ich vielleicht auch meinem Kind vorleben als gesunde Stressbewältigungsstrategie.
Und trotzdem sind ja die Drogen, die du jetzt angesprochen hast, als Beispiel jetzt Alkohol oder Zigaretten, Sportwetten haben wir auch in unseren Städten an fast jeder Ecke, überall präsent. Das ist natürlich auch dann eine Verlockung, die schnell erreichbar ist.
Absolut, also das sehe ich auch als sehr problematisch an, gerade auch was Alkohol betrifft, dass es dort Werbung gibt, Plakatwerbung, dass man dem Ganzen einfach nicht entkommen kann. Und was halt auch bei Alkohol sehr präsent ist, ist einfach, dass bei dieser Droge man total gedrängt wird, mitzutrinken. Mhm. Gerade auch, wenn man mit Freunden unterwegs ist, wenn man sagt, ich trinke heute nichts, dass das von vielen einfach nicht akzeptiert wird.
Da musst du dich schon fast erklären, ja.
Oder viele lassen sich ja sogar ausreden, einfach, ja, ich habe Medikamente genommen oder aus diesem oder jenem Grund kann ich das gerade nicht machen, weil man keine Lust hat auf diese Diskussionen. Und ich glaube, da muss sich jeder auch nochmal selbst so an die eigene Nase packen. Ist man jemand, der selbst vielleicht auch andere eher dazu verleiten möchte? Oder kann man nicht einfach auch mal sagen, so, hey, ich trinke nichts und das müsst ihr jetzt halt einfach akzeptieren?
Wenn wir jetzt nochmal auf unsere beiden Teenager schauen, die ja die Hauptcharaktere in deinem aktuellen Buch sind, Leila und Josh. Sind das die Klarnamen oder sind das Fantasienamen aus dem Netz? Haben die beiden gewollt, dass du ihnen andere Namen gibst im Buchprojekt, bis einer stirbt?
Also Josh war zu Beginn der Recherche leider schon verstorben. Mhm. Deswegen konnte ich eben auch nur über seine Facebook-Posts und so weiter seinen Suchtverlauf und seine Suchtkarriere rekonstruieren und auch über die Posts auf Instagram. Aber der Name bei ihm ist echt. Bei Leila ist es so, dass sie ein Pseudonym bekommen hat. Sie heißt im echten Leben anders und das halt auch ganz bewusst, weil sie eben sonst fürchtet, um auch negative Konsequenzen, wenn jemand wüsste, wer sie ist.
Und das heißt, mit Layla konntest du direkte Gespräche führen, auch mit Angehörigen. Und bei Josh war es dann über das, was er gepostet hat, über seine Profile in den sozialen Netzwerken. Und mit wem hast du dann noch sprechen können, um ihm ein bisschen näher zu kommen auf seinem Weg in die Sucht?
Ja, also ich konnte mit seinen Eltern sprechen, also mit seiner Mutter und seinem Vater. Ich konnte mit seinem Vermieter auch sprechen. Und mit einigen Freunden, mit denen er zu tun hatte. Also eine Online-Freundin, mit der ich sprechen konnte, war damals eben auch Layla. So bin ich auch auf sie gekommen.
Mhm. Und, ach, die beiden kannten sich auch, gut.
Ja. Genau, ja. Also zumindest online kannten sie sich. Und ich konnte dann auch zu einem späteren Zeitpunkt auch mit seiner Ex-Freundin sprechen und auch mit ein paar Leuten aus dem realen Leben, auch mit dem Jungen, der mit ihm den ersten Joint geraucht hat.
Und das war natürlich ganz entscheidend für dich, um die Einstiegsgeschichten und den weiteren Verlauf dann kennenzulernen. Dann steigen wir doch gleich ein. Isabel Bär ist heute unser Gast. Schon der Titel des Buches ist schonungslos. Bis einer stirbt. Drogenszene, Internet. Isabel Bär spricht Klartext, hat geschrieben und beschreibt anhand von echten Suchtkarrieren von Layla und Josh den Weg von der Neugier in eine schwere Drogensucht. Sucht, kommt die eigentlich immer schleichend, Isabel?
Ich glaube, das ist auch sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, bei denen entwickelt sich das tatsächlich schleichend oder die haben vielleicht sogar über einen langen Zeitraum einen sehr gesunden Umgang mit einer Substanz und dann entwickelt sich das in die Richtung. Es gibt ja Leute, kennen vielleicht manche auch aus ihrem Umfeld, die erst über einen langen Zeitraum Alkohol in einem Maß konsumieren, wo man sagen würde, das ist normal. Und dann gibt es so den Punkt, da passiert vielleicht irgendwas Schlimmes, wo es dann eben in ein problematisches Konsumverhalten umschlägt. Und ich denke, das kann man gar nicht so sagen. Das ist auch wieder von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Was man bei Josh und Layla sieht, ist halt bei beiden so diese krasse Neugier, dieses krasse Verlangen, immer was Weiteres auszuprobieren. Mhm. Und da gibt es eben manche Menschen, die dazu neigen, das zu tun. Und es gibt wiederum andere, die das gar nicht interessiert.
Es gibt eigentlich gar kein Limit und gar keine Grenze. Also der Horizont dessen, was man ausprobieren kann, verschiebt sich immer weiter. Josh wirkt auf mich ja wie sein eigener Laborleiter und sein eigenes Versuchskaninchen. Darüber müssen wir gleich nochmal reden, was er dann tatsächlich auch alles postet und wie weit er geht. Dann ist das im Internet fast ein bisschen wie ein Wettbewerb. Ist das etwas, was auch mit Selbstbestätigung zu tun hat? Zwischendurch kam mir das so extrem männlich bei ihm vor, obwohl das ja eigentlich ein Widerspruch ist. Bei Layla ist es ja genauso. Aber diese Selbstbestätigung über den Drogenkonsum, liege ich falsch, wenn ich darauf diesen besonders männlichen Blick habe, bei dem Punkt, etwas beweisen zu wollen, bei dem Battle, wo kann ich noch mehr nehmen, noch mehr an meine Grenze gehen?
Also da habe ich tatsächlich überhaupt keinen Unterschied zwischen Mädchen bzw. Jungen und Männern und Frauen gesehen in dieser Online-Drogenszene, zumindest gar nicht. Also das haben beide gleichermaßen gemacht. Also da gab es von allen Posts zum Beispiel mit erweiterten Pupillen oder dass man eben sagt, ja, ich habe so und so viel mir gegeben. Also das habe ich von beiden Seiten auf jeden Fall gesehen.
Ja, man hat fast den Eindruck, es wird damit geprahlt. Ja, wer geht noch weiter? Also merken denn Josh nicht, dass die Abwärtsspirale schon sich so schnell und dann auch am Ende immer schneller dreht?
Ja, ich denke, das Problem ist an dieser Szene ist natürlich zum einen auf Social Media allgemein, man zeigt einfach nur die guten Seiten in der Regel. Also man zeigt zum Beispiel, ich bin jetzt so high und ich habe so eine gute Zeit und das ist ja so super cool, aber man zeigt jetzt nicht die negativen Seiten, ja, dass ich jetzt zeige, wie weit ich gehe, um an diesen Stoff zu kommen oder wie schlecht es mir geht, wenn ich ihn nicht habe und dass ich dann vielleicht auch erbrechen muss und so weiter. Das werde ich nicht auf Video festhalten und dort reinstellen. Also das ist nicht die Regel. Mhm. Und das nächste Problem ist natürlich auch, es bedingt sich gegenseitig. Es gibt Leute, die posten rein, ja, ich habe heute Blut gekotzt, was ist das normal? Soll ich zum Arzt gehen? So, wo man eigentlich sagen würde, ja, auf jeden Fall. Das ist sehr alarmierend.
Spätestens jetzt.
Ja, und dann gibt es aber Leute, die dann drunter kommentieren, ach, trink noch ein Bier oder ja, ich habe das ja auch manchmal. Und so bekommt man so eine Sicherheit, die es nicht gibt. Mhm. Also, dass einem andere sagen, ich kenne das auch und schon fühlt es sich nicht mehr so schlimm an.
Aber man muss sich ja auch fragen, erlebt. In welchem Forum fragt man dann? In wo stellt man so eine Frage hinein? Ja, dann ist die Resonanz ja, kommt ja nicht gerade vom medizinischen Fachpersonal.
Ich denke, das ist auch manchmal die Antwort, die man vielleicht in dem Moment hören möchte. Man möchte ja eigentlich nicht hören, so, ja, du solltest zum Arzt gehen. Ich habe auch oft gemerkt, es gab natürlich immer auch wieder Leute, die gesagt haben, geh sofort zum Arzt. Aber worauf man sich dann konzentriert hat oder woran sich die Leute gehalten haben, waren eher die Antworten, naja, ist nicht so schlimm, ich kenne das ja auch, mach erstmal weiter wie bisher.
Du beschreibst eine Szene in deinem Buch, Bis einer stirbt, da sind es dann eben dann tatsächlich die Angehörigen, die dieses ganze Negative mitbekommen. Die Mutter, die Josh eben sucht, der hat er einen Online-Freund besucht im realen Leben, setzt sich für ein paar Stunden in den Zug und als die Mutter ihn dann abholen will am Bahnhof, steigt er nicht aus, sie geht dann selber rein, hat noch nicht mal einen Geldbeutel dabei und dann liegt er in einer Ecke, zugedröhnt. Sie kriegt ihn gerade noch aus dem Abteil, bevor der Zug weiterfährt. Dann konsumiert er zu Hause weiter und immer wieder denkt er dann auch, ich müsste mal wieder in die Schule, lol, so ein Lachgesicht dahinter. Doch es bleibt bei diesen Worten, weckt ihn dann die Mutter, bleibt er einfach liegen. Es sind dann eben die nahen Angehörigen, die die Kotzflecken und Kotzpfützen dann wegwischen und immer wieder versuchen, sie auch in das wahre Leben wieder zurückzuholen, das Reale.
Ja, absolut. Und das ist halt einfach nicht so einfach. Seine Eltern haben auch zu ihm gemeint, so, hey, was ist denn mit Freunden im echten Leben? Magst du die nicht wieder treffen? Und gleichzeitig ist es aber auch so, natürlich distanzieren auch die sich von einem, wenn man sich in die Richtung immer weiterentwickelt. Also einer von seinen Freunden meinte eben auch zu mir, ja, er hat sich halt ab und an noch bei ihm gemeldet, dann kam keine Antwort mehr. Und dann lässt man es halt auch. Und er hat dann eben auch gemerkt, er entwickelt sich in eine andere Richtung. Er hatte dann kein so ein großes Interesse mehr an Drogen. Und damit ist halt auch etwas Zentrales weggefallen natürlich, weil für Josh das eine immense Bedeutung hatte. Und dann lebt man sich mit der Zeit eben auch auseinander und man wird auf eine gewisse Art auch einsam.
Ja, über das würde ich gerne nochmal reden, weil es ist eben so in der Beschreibung deines Buches, auch Bis einer stirbt, dass ja viele aus dem Umfeld auch etwas mitbekommen von dem Drogenkonsum. Und trotzdem kann weder Layla noch Josh niemand bremsen. Warum ist das so schwierig? Und auch ihre Eltern sind ja nicht blind vor Liebe. Vielleicht können wir da gleich nochmal einsteigen. Isabel Bär ist mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Gleich mehr mit dir. Vielleicht geht es euch auch so, wenn es jemandem schlecht geht, den wir lieben, dann leiden wir ja immer so ein bisschen mit. Wenn wir aber zusehen müssen, wie sich Menschen selbst schaden, sich zugrunde richten, dann schmerzt das. Und das haben ja schon viele von uns schon mal erlebt. Dann stehen wir als Eltern, als Angehörige, als Freunde daneben, als Geschwister und kommen einfach nicht durch. Besonders schlimm wird es dann, wenn jemand süchtig ist nach Alkohol, vielleicht nach Sportwetten, nach illegalen Drogen. Isabel Bär ist Journalistin und hat sich mit der Drogenabhängigkeit von Jugendlichen im Internet befasst. Isabel, gerade an Teenager ist das dann ja schwer ranzukommen, wenn sie ablocken. Wie kann ich als Eltern, als Tante, als Onkel, als Cousin, als Lehrer, Jugendliche oder junge Erwachsene denn dann trotzdem erreichen und aus der Sucht raushelfen?
Ich glaube, das Hauptding ist, die Person muss es selbst wollen. Und wenn dieser Mensch es nicht möchte, dann ist es sehr schwer, jemanden davon zu überzeugen. Und das andere ist natürlich auch, die Drogen sind oft eine Bewältigungsstrategie für etwas, was man nicht hinbekommt sonst. Also es können Probleme sein, es kann auch was ganz anderes sein. Und wenn man das wegnimmt und ersatzlos streicht, dann wird das erstmal nicht funktionieren, sondern vieles muss eben auch erst passieren durch, hey, wir reden über Probleme, wir gucken, was ist denn eigentlich der Auslöser für diesen Konsum? Weil oft steckt ja was ganz anderes dahinter und man muss erstmal die Ursache finden.
Aber wer kann sich dann auf diese Reise begeben? Können das eben nicht Eltern, da Angehörige oder Freunde sein? Oder wollen das diejenigen in dem Moment gar nicht, die eben vieles verdecken an Problemen mit Drogen? Und wie weit muss man bohren immer wieder? Wie hartnäckig, wie sehr muss man Wadenbeißer sein?
Ja, also ich denke, das Ding ist gerade bei Jugendlichen, da werden die Eltern nicht diejenigen sein, denen man jetzt die persönlichsten Probleme erzählt. Das muss man sich ganz klar machen und ich glaube, das sollte man als Eltern auch erstmal nicht erwarten, sondern dass man da vielleicht guckt, wen von außen kann man einschalten. Das kann Psychotherapeut sein oder vielleicht auch an der Schule, Schulsozialarbeiter. Gibt es da jemanden, mit dem der oder die Jugendliche sprechen kann. Ich habe auch mit Layla viel darüber gesprochen, was ihr geholfen hätte. Und sie meinte eben, dass Eltern sich auch bewusst sein müssen, dass sie mit ihrem eigenen Verhalten dieses Suchtverhalten auch noch verstärken können. Also es ist zum einen, wenn man jetzt Jugendliche zum Beispiel unter Druck setzt und sagt, hier, das machst du nicht mehr und in meinem Haus wird das hier nicht konsumiert und du hörst jetzt sofort damit auf, weil das führt nicht dazu, dass der Jugendliche oder die Jugendliche aufhören werden, sondern das wird dazu führen, dass sie es halt heimlich machen. Und führt eben auch dazu, dass man den Druck erhöht. Und sie meinte eben auch zu mir, die Droge ist ja schon die Druckbewältigungsstrategie. Und nur weil ich den Druck auf jemanden erhöhe, heißt das nicht, die Person hört auf, sondern man treibt sie vielleicht im schlimmsten Fall noch weiter rein.
Noch zum stärkeren Konsum dann. Aber merken denn dann die Drogenkonsumenten, dass sich Freunde und Family und Friends Sorgen machen? Dringt das noch durch?
Also sie meinte zu mir, viele versuchen ja dann auch stark zu sein. Ich denke, das ist gerade bei Eltern sowas. Man möchte jetzt vielleicht oder denkt, die Person hält es in dem Moment nicht aus und zeigt dann die eigenen Emotionen nicht. Sie meinte, also Leila meinte zu mir, was sie am meisten zurückgeholt hat in die Realität war, wenn sie gesehen hat, dass ihre Mutter zum Beispiel weint, weil sie gemerkt hat, ich schade mit meinem Konsum nicht nur mir selbst, sondern das hat Auswirkungen auf mein Umfeld. Und dass man das durchaus bewusst machen kann, ohne das jetzt überzudramatisieren, aber dass man das schon nochmal klar macht und auch seine Emotionen zeigt und eben auch zeigt hier, das führt dazu. Und den besten Tipp, den sie gegeben hat, den ich sehr einleuchtend fand, war auf jeden Fall, dass man das Gespräch sucht und dabei auch sagt, das eine, also diese negativen Sachen, die das mit sich bringt, so eine Drogensucht, also dass zum Beispiel jemand anfängt, die eigenen Eltern zu beklauen oder eben nachts abzuhauen und so weiter, dass man da nochmal sagt, ich weiß, das bist nicht du, sondern das ist das Suchtverhalten, das dich dazu antreibt, das zu machen, dass man eben die Person abgrenzt von diesem Suchtverhalten, dass man sagt, ich weiß, wer du bist, ich habe dich kennengelernt mit diesen und jenen Talenten, ich habe das und das an dir geschätzt und ich weiß, das ist noch da. Das ist im Moment nur überdeckt von diesem Suchtverhalten und dass man dann eben dazu kommt, dass man nicht sagt, so ich kämpfe jetzt hier gegen dich, sondern dass man sagt, wir zwei tun uns jetzt zusammen und wir kämpfen gegen diese Sucht und wir finden gemeinsam einen Weg dort raus. Und das halt eben offenlegt, dass derjenige dann eben versteht, nee, ich bin das gar nicht, sondern diese Sucht treibt mich dazu an, mich so zu verhalten.
Dann ist man ja schon sehr weit, dann ist man ja schon im Gespräch und kann die Brücke der Kommunikation eben auch schon bauen. Aber vorher gibt es ja auch noch die Versteckspielphase, nenne ich das jetzt mal, die ja auch zu jeder Sucht führt. Die hatte ja auch Leila, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also sie hat viele Sachen einfach versteckt, obwohl sie eigentlich schon relativ offen mit ihren Eltern auch gesprochen hat. Also ihre Eltern wussten zum Beispiel, dass sie Heroin konsumiert, aber wussten zum Beispiel nicht, dass sie spritzt. Und sie wusste aber, ihr Vater findet das zum Beispiel nicht gut oder auch im Studium sollte sie das nicht offen zeigen. Und dann hat sie damit angefangen, sich die Nadel so ins Fleisch zu stechen, dass man diese Einstichstellen gar nicht mehr dem Drogenkonsum zuordnet, sondern dass man vielleicht denkt, das ist ein Mückenstich. Oder sie hat dann auch angefangen, sich an diesen Stellen selbst zu verbrennen, um das zu verdecken. Und das ist natürlich was, da finde ich sehr wichtig, als Eltern auch zu sagen, so, wenn du es doch tust, dann möchte ich es wissen. Und dass man dann denjenigen nicht dafür verurteilt, weil das führt eben, wie gesagt, nicht dazu, dass die Person aufhört, aber dass man halt einfach ein bisschen mehr Kontrolle wieder reinbringt und nicht dafür sorgt mit diesen Worten, dass die Person sich noch mehr schadet durch solches Verhalten.
Das finde ich ganz spannend. Ich würde gleich ganz gerne nochmal mit dir über den Begriff der Scham sprechen, denn es gab ja auch bei Josh und bei Leila so immer wieder klare Momente mit dem Blick in den Spiegel und dann kroch so die Scham hoch über das, was eigentlich passiert und was dir auch entgleitet. Bis gleich, liebe Isabel Bär.
Bis gleich.
Bis einer stirbt, heißt das Buch meines heutigen Gastes hier im HR3 Sonntagstalk, der Journalistin Isabel Bär. Sie zeichnet darin die Drogenkarrieren von zwei Teenagern nach, Leila und Josh. Was mir beim Lesen aufgefallen ist, Isabel, ist immer wieder das Thema Scham. Die Scham der Eltern für und gegenüber ihren drogensüchtigen Kindern. Aber was ich mich gefragt habe, schämen sich auch Süchtige selbst? In den klaren oder in den wenigen klaren Momenten, die doch immer wieder durchkommen bei Leila und Josh, den beiden, die du im Buch porträtiert hast. Gibt es da Scham?
Ja, also diese klaren Momente gab es bei beiden auf jeden Fall. Also bei Leila, sie hat mir erzählt, sie musste dann immer, wenn sie in ihrem Zimmer saß und sich selbst einen Schuss nach dem nächsten gesetzt hat, dabei irgendwie eine Doku angucken oder irgendwas anschauen, um sich davon abzulenken, was sie sich selbst eigentlich antut. Also sie hat schon mitbekommen, sie schadet sich damit und das ist nicht gut. Und auch dieses, dass man manchmal dann in den Spiegel sieht und vielleicht sieht, okay, ich sehe einfach gerade nicht fit aus, ich sehe nicht gut aus, sondern ich habe Augenringe und so weiter. Auch das ist was ihr schon aufgefallen ist und was ihr dann irgendwann auch ihr Freund gespiegelt hat. Durch den Heroinkonsum hat er eben gemeint, sie sieht kalt aus, ja, weil natürlich, das lähmt auch die Mimik in einem bestimmten Maß und dann kann man das nicht mehr so rüberbringen. Und das hat man ihr auch gespiegelt und das war auch was sie mit der Zeit dann auch ein bisschen dazu bewegt hat, das mal zu überdenken. Aber das hat eher eine untergeordnete Rolle gespielt, weil sie viele Sachen auch durch die Sucht gar nicht wahrgenommen hat. Zum Beispiel, was sie nicht wahrgenommen hat oder vielleicht auch verdrängt hat, war ihre Zähne. Da hat sich mit der Zeit durch das Heroinrauchen eben auch das Heroin abgelagert. Das sah ein bisschen aus wie, ja, Karies. Ich habe das eher so eingeordnet. Mir war das selbst nicht bewusst, dass das halt vom Heroin kommt. Und dass sie da sich drum gekümmert hat, das kam erst, als sie dann angefangen hat, weniger zu nehmen. Und ihr dann bewusst wurde, hey, da sollte ich vielleicht mal was dagegen tun. Und bei Josh war es so, das waren eher so die Momente, wo er dann in der Klinik war und mal keinen Stoff hatte, mit dem er sich betäuben konnte, dass ihm dann eben auch bewusst geworden ist, so, ich will das in dem Moment nicht mehr. Nur das hat bei ihm nicht lange angehalten. Sobald er dann zu Hause war, vielleicht noch so einen Tag und dann ging es wieder los, weil er natürlich auch in das alte Umfeld zurückgekehrt ist.
Es sind nur kleine Fenster dann letztendlich, wenn ich dich da richtig verstehe. Jetzt wissen wir ja, dass Josh nicht mehr lebt. Er hat ja am Anfang deiner Recherche auch schon nicht mehr gelebt. Bist du denn jetzt, wo die Recherche abgeschlossen ist für dich, das Buch ist draußen und es gibt ein Band für Jugendliche und eins auch nochmal für die Eltern. Bist du noch in Kontakt mit Layla?
Ja, bin ich weiterhin.
Warum ist dir das wichtig?
Also ich finde es mega interessant, wie sie ihren Weg jetzt auch weitergeht. Und natürlich bin ich auch in Kontakt mit ihr aufgrund der Fragen, die mir zum Teil gestellt werden, um sie da eben auch um ihre Einschätzung zu bitten. Gerade eben, was können Eltern machen? Was waren so die Momente, wo sie für sich selbst sagt, das hat für mich ein Umdenken bewirkt? Und ich denke, es ist da auch eine sehr gute Sache, dort in Kontakt zu bleiben.
Ja, über diese Hilfsangebote können wir gleich nochmal reden. Ich würde ganz gerne mit dir nochmal ansprechen. Der Drogenkonsum ist ja ein Versteckspiel, auch wenn er, wie du sagst, zum Teil im Internet ja sehr offen auch stattfindet. Und trotzdem halten wir ja immer das Schild hoch, auch als Eltern gerade, die immer sagen, das ist verboten, mach das nicht. Reichen diese Formulierungen eigentlich oder müsste da von deiner Seite aus noch mehr kommen, auch von Seiten der Politik? Das wird ja jetzt gerade mit der neuen Regierung auch diskutiert.
Ja, also ich glaube generell, Verbote führen nicht dazu, dass Jugendliche etwas nicht machen, sondern da ist ehrliche Aufklärung das Allerbeste. Weil nur wenn man weiß, das und das passiert in meinem Körper und so weiter und das kann passieren, das sind die Risiken und das ist der Nutzen, kann ich auch für mich selbst eine verantwortungsbewusste Entscheidung treffen. Und ich denke, da kann man sich einfach daran orientieren, wie man Jugendliche auch über Alkohol aufklärt. Da sagen die meisten Eltern ja auch nicht, ja, das darfst du niemals in deinem Leben machen, sondern man führt Jugendliche ja oft langsam dorthin oder man sagt ihnen vielleicht, und das finde ich auch sehr sinnvoll, ja, du trinkst, du solltest davor gut essen, nicht die ganze Zeit trinken, sondern vielleicht zwischendurch noch ein Wasser trinken oder ein alkoholfreies Getränk und das immer abwechseln und so und dann eben das so jemandem näher bringen. Und diese Regeln kann man natürlich auch für andere Substanzen finden und auch anwenden, beziehungsweise da eben auch ein bisschen Hintergrundwissen schaffen. Mhm. Und jetzt im neuen Koalitionsvertrag gibt es auf jeden Fall ein paar Sachen, die ich sehr gut finde. Also da steht auch drin, dass Drug-Checking ausgebaut werden soll. Also Drug-Checking bedeutet, dass Konsumenten ihre Substanzen in einem Labor testen lassen können und so herausfinden, was ist denn da eigentlich drin, wie viel davon und wie viel davon kann ich nehmen, ohne dass ich daran sterbe? Und in anderen Ländern haben wir das längst, also wie zum Beispiel in Österreich oder der Schweiz. Nur in Deutschland hinken wir da halt bislang immer noch hinterher. Und diese Angebote, die müsste es natürlich jetzt nicht nur irgendwo geben, sondern die sollte es auch direkt bei Party-Locations, bei Festivals geben, weil viele Leute eben erst vor Ort die Sachen kaufen und nicht erst dorthin bringen, damit sie da eben schnell noch testen können, was ist denn da eigentlich drin.
Und hat sich deine Haltung auch geändert? Also während des Schreibens, dass vielleicht dein Ansatz am Anfang war, eher abzuschrecken, wenn du über die Drogenszene berichtest und am Ende dann zu einer Aufklärerin wirst?
Absolut. Also meine Einstellung ganz zu Beginn der Recherche war eine ganz andere. Also ich dachte damals, als ich in diesen Gruppen war und dann gesehen habe, wie sie sich gegenseitig auch lebensgefährliche Tipps geben und so weiter. Ich war einfach nur entsetzt und dachte, das muss man alles verbieten und so weiter. Und dann habe ich aber festgestellt, dass diese Gruppen eigentlich ein Symptom davon sind, dass wir ja niemanden richtig aufklären, dass viele gar nicht wissen, wo sie sichere Informationen zu dem Thema finden. Und ich habe dann eben auch mit Experten gesprochen, weil meine größte Sorge eben war, dass Leute dieses Buch lesen und sich dadurch angeregt fühlen, das zu nehmen. Weil viele zu mir eben gesagt haben, ja, sie haben zum Beispiel Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen und sie fanden das total interessant und das war für sie ein Grund, das zu nehmen. Und da war halt die einschlägige Meinung auch, man muss ehrlich aufklären, man muss ehrlich sein mit dem, was ist die Wirkung, was sind die Folgen davon, ohne jetzt das zu verteufeln, sondern das einfach ganz neutral und nüchtern darzustellen und dann am Ende eben auch nochmal zu erklären, wie kann man sich denn eigentlich schützen.
Ja, sonst heißt es eben am Ende, bis einer stirbt, oder? Isabel Bär ist mein Gast und so ist ja auch der Titel deines Buches. Wir reden gleich noch weiter über die Drogenszene Internet. Bis einer stirbt, heißt das Buch von Isabel Bär. Sie porträtiert darin über 3 Jahre hinweg 2 Teenager. Am Anfang haben sie ein bisschen experimentiert, mal gekifft, Layla und Josh. Und dann wurden sie drogensüchtige Teenager. Und es lohnt sich ein Blick auf den Untertitel Drogenszene Internet. Man muss also nicht mehr in die Bahnhofsgegend vielleicht irgendwelche fremden Leute anquatschen, sondern auch ein schüchterner Teenie, der das eigene Zimmer ungern verlässt, kann im Internet Drogen bestellen. Isabel Bär, das ist erschreckend, wirklich sehr erschreckend, wie leicht der digitale Zugang dann doch ist.
Auf jeden Fall. Also es reicht aus, ein Smartphone zu haben, was ja eigentlich fast jeder Jugendliche heute hat. Und dann kann man sich da einfach Sachen bestellen. Dazu muss man auch inzwischen gar nicht mehr ins Darknet gehen. Also da kann man Telegram nutzen, Instagram nutzen. Das ist wirklich extrem, wie einfach das geworden ist.
Aber was können Eltern dann tun? Also man weiß, das Kind besitzt ein Smartphone. Gibt es eine Möglichkeit für Eltern, das zu kontrollieren oder das einzuschränken? Oder was empfiehlst du? Sagst du, am Ende ist es immer dann doch noch das Gespräch.
Ja, ich halte das Gespräch für sehr sinnvoll, weil ich glaube, zu kontrollieren, also man weiß, wie gut sich viele Jugendliche mit Handys auskennen, das kann man vergessen. Ja, die werden einen Weg finden, das zu umgehen. Und ich glaube auch, dass es viel wichtiger ist, mit Vertrauen zu arbeiten und dass man eben auch aufklärt, gerade wenn man eben weiß, Jugendliche kommen sehr leicht mit Sachen in Berührung und sie werden auch mit Drogen in Berührung kommen. Und da ist es eben wichtig, vorher aufzuklären, weil was sehr gefährlich ist, ist eben, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, ja, ein Jointrauchen ist total schlimm, aber man erklärt einfach nicht, welche Folgen das hat, was man da beachten muss und so weiter. Und dann kommt das Kind zum Beispiel auf einer Party damit in Berührung und es wurde ihm aber nur gesagt, ja, das ist total schlimm, das darfst du niemals machen. Und es sieht jetzt aber die Person, die kifft und merkt, naja, dieser Mensch ist ja total entspannt, wirkt auf mich jetzt nicht komplett abgestürzt. Und dann ist natürlich die Folgerung daraus, nahe, so schlimm kann das nicht sein, dann probiere ich das doch auch mal aus. Und dessen muss man sich bewusst sein, dass dieses Abschrecken in dieser Form nicht funktioniert. Das funktioniert eigentlich nur bei Kindern, die sowieso kein Interesse daran hätten, sowas auszuprobieren.
Ja, weil das Bild, was du ja gerade beschreibst, des chilligen Kiffers, ist dann ja ein anderes als die Drohgebärden der Eltern. Und trotzdem schreibt Layla auch nochmal, oder das hat zu dir gesagt im Gespräch, Sucht ist eine Suche ohne jemals zu finden. Sucht ist scheiße und unbefriedigend. Willst du dein Leben verschwenden, deine Liebsten altern sehen und die Zeit unwiderruflich verlieren, von Schuldgefühlen zerfressen werden, wenn du verstehst, dass sie gegen dich arbeitet, ist es eigentlich schon zu spät. Stell dir vor, du bist oder du hast dich in deinem Zimmer eingeschlossen und willst wieder raus, doch du hast den Schlüssel verloren. Du suchst dein Zimmer ab, schaust unter jedem Kissen nach und siehst in jeder Ecke, aber dein Schlüssel ist nirgendwo. Du suchst eigentlich immer weiter. Das klingt eigentlich ja auch nach keinem Endpunkt. Das heißt, Layla ist auch heute noch gefährdet, denn sie hat ihr Abi ja geschafft. Sie hat ein Studium begonnen. Bleibt die Gefahr dann bestehen, wenn du einmal anfängst?
Ich denke, natürlich bleibt man immer suchtgefährdet, auch wenn man das einmal hatte. Sie meinte eben zu mir, was ihr hilft. Sie hat es geschafft, vor allem mit Meditation auch aufzuhören und dass sie eben einen Notfallplan hat, auch für die Momente, wo dann dieser Drang wieder da ist. Und dass man dann eben, wenn der Kopf ausschaltet, dass man dann weiß, was man machen kann. Also zum Beispiel meditieren, um diese Zeit, wo dieser Suchtdruck da ist, zu überwinden oder vielleicht was essen oder das Gespräch suchen. Das kann ja auch ganz individuell sein. Aber natürlich ist es so, wenn man über einen langen Zeitraum seine Probleme mit irgendwas betäubt hat oder das halt so die Problembewältigungsstrategie für einen selbst war, dass es natürlich eingebrannt ist erstmal. Man muss erstmal einen anderen Weg finden, mit Problemen umzugehen.
Ja, das muss dadurch brechen, sagst du ja ganz klar.
Genau.
Und gibt es nicht auch eine Verantwortung? Also ich meine, wir haben das jetzt beim Thema der Rechtsradikalen, der sehr aggressiven Szene auch, dass man sagt, es liegt auch eine Verantwortung bei den Plattformen. Ja? Müssten dort nicht auch strengere Regeln herrschen?
Also das ist schwierig zu sagen, weil es wird schon viel getan. Zum Beispiel bei Instagram werden bestimmte Hashtags gesperrt, dann erfinden die halt einfach wieder neue. Das ist ein Kampf, den man eigentlich nicht gewinnen kann. Natürlich versuchen einige Plattformen schon dagegen vorzugehen. Also bei Facebook hatte ich das Gefühl, es war jetzt nicht so ein beherztes Vorgehen dagegen, sondern es war eher so, naja, mal gucken, ob wir da jetzt was machen. Aber tatsächlich ist es so, ich glaube, es ist auch sehr schwierig, weil wenn es irgendwo dann nicht mehr richtig funktioniert, dann zieht diese Szene halt einfach auf die nächste Plattform um. Und man hat einfach in den letzten Jahren schon gesehen, wie diese Szene weitergewandert ist. Also zum Beispiel, manche haben mir erzählt, dass es auf SchülerVZ damals schon sowas gab, so Drogengruppen. Und dass die dann halt später zu Facebook weitergewandert sind. Jetzt sind einige bei Instagram aktiv. Also das verlagert sich einfach immer weiter. Und ich glaube, Natürlich können die Plattformen da was machen, aber das löst das Problem am Ende nicht.
Okay, das klingt jetzt ja gerade nicht so optimistisch und hoffnungsvoll, aber trotzdem kann man den Drogenkonsum von Jugendlichen steuern, darüber reden wir gleich. Wir werfen einen Blick auf die Politik. Da wird der Ruf ja immer lauter, das eine oder andere Suchtmittel zu legalisieren. Das macht vielen Eltern Sorgen. Und mein heutiger Gast sagt, naja, bei den Jugendlichen, da reicht ja meist schon ein Handy, um an Drogen zu kommen. Sie muss es wissen, Isabel Bär, denn sie hat über die Drogenszene Internet geschrieben. Und sie nennt aber in ihrem Buch Bis einer stirbt auch Beratungsstellen. Sie zählt sie dort auf. Isabel, sind die eher für die Jugendlichen oder für die Eltern?
Es gibt beides. Es gibt zum Beispiel auch ein Programm, das heißt Quit the Shit. Also das ist für Leute, die zum Beispiel Marihuana konsumieren und dann eben auch vielleicht ihren Konsum reduzieren wollen oder vielleicht auch ganz aufhören. Da können sie dann mit jemandem in Kontakt treten online. Also man muss jetzt auch nicht telefonieren oder jemanden aufsuchen, was jetzt ja in der Corona-Zeit auch manchmal schwieriger ist, sondern man kann direkt online auch über Chat mit der Person in Kontakt treten.
Gibt es auch für Alkoholkonsum übrigens, ne? Hast du auch nochmal einen Hinweis gegeben, ob man Streckmittel in Marihuana erkennt. Was heißt das nochmal, die ganzen Infos und Safer-Use-Regeln zum Thema Cannabis? Wenn wir sagen, okay, Verbote nützt nichts, das führt bei vielen Jugendlichen in der Erfahrung auch vieler Drogentherapeuten ja dazu, die Neugier eher nochmal ausleben zu wollen. Dann eher sich vorher informieren, wie kann die Wirkung sein? Denn ehrlich gesagt ist die auch nicht bei jedem gleich.
Genau, also das ist auch sehr wichtig, dass man sich darüber bewusst ist, auch schon mal Erfahrungsberichte liest, wie sollte die Wirkung eigentlich aussehen? Weil das Hauptproblem bei dem Cannabis, das man im Moment bekommt auf dem Schwarzmarkt, ist, dass es versetzt ist, zum Teil mit synthetischen Cannabinoiden. Das sind Chemikalien, die sind auf dieses Gras aufgebracht und die führen zu einer Wirkung, die viel, viel stärker ist als die, die eigentlich von Cannabis ausgelöst wird und auch ganz anders aussehen kann. Und leider ist es bei synthetischen Cannabinoiden auch so, dass die potenziell tödlich sein können.
Okay, und also das würde ja nochmal für dein Drug-Checking sprechen, was du gerade gesagt hast, an Party-Locations oder Festivals, weil man eben nie wissen kann, was ist drin im Gras oder was ist drin in den Tabletten. Das heißt, es kann etwas anderes drin sein, obwohl es vielleicht genauso aussieht und dann ist die Wirkung eine andere?
Genau, das kann durchaus sein. Also wenn man feststellt, deswegen wird auch empfohlen, wenn man jetzt kein Drug-Checking machen kann, erstmal eine ganz kleine Menge anzutesten, um eben zu gucken, ist denn die Wirkung so, wie andere sie beschreiben oder weicht die total davon ab? Und wenn die Wirkung total davon abweicht, von allem, was andere beschreiben, dann kann man davon ausgehen, man hat nicht das bekommen, was man eigentlich kaufen wollte. Und dann sollte man das auch nicht weiter konsumieren. Das ist ganz wichtig. Aber wenn ich mich natürlich davor mit dieser Substanz nicht auseinandergesetzt habe, wird mir das ja auch gar nicht auffallen, weil ich mir denke, naja, vielleicht ist das ja dann normal. Also deswegen aus diesem Grund ist das sehr wichtig. Was ich sehr interessant fand beim Schreiben des Buches war, dass ich selbst erstmal sehr krass suchen musste, um Seiten zu finden, wo seriöse Informationen zu dem Thema bereitgestellt werden. Also es gibt sie auf jeden Fall, aber ich war mir bei vielen dann unsicher, ist das jetzt seriös oder nicht und habe da auch nochmal mit Experten Rücksprache gehalten. Also da ist es tatsächlich sinnvoll, vielleicht auch mal auf diese Seite zu gucken, die wir für das Buch eingerichtet haben, carlsen.de bis einer stirbt. Da sind diese ganzen Regeln und auch die Anlaufstellen nochmal aufgelistet und man kann es kostenlos abrufen.
Ja, und dann erspart man sich selber lange Recherchewege, da hat man gleich alles kompakt. Wenn du ein Spielsüchtiger oder eine Spielsüchtige bist, dann kannst du dich selbst ja von den Spielbanken sperren lassen. Aber ich stelle fest, als Drogensüchtiger, als Drogensüchtige gibt es da eigentlich wenig. Und wenn man ehrlich gesagt auch nochmal in die Musikszene schaut, und da gibt es ja ganz unterschiedlich, ob es jetzt Punk oder Rap auch ist, haben wir ja oft, und das ist ja auch etwas, was Jugendliche viel konsumieren, Musik, auch immer noch mal eine Verherrlichung von Drogen. Obwohl wir auch wissen, viele unserer Stars sind ja genau daran dann auch gestorben.
Ja, auf jeden Fall. Und das verändert sich auch mit der Zeit. Das ist auch das Interessante. Also früher waren es zum Beispiel eher Psychedelika, also sowas wie LSD, was auch die Beatles besungen haben in einem Lied. Heute ist es eher so, dass es über Tilidin geht, also ein starkes Schmerzmedikament, wo man sich eher damit betäuben kann. Oder Dirty Sprite, das ist zum Beispiel mit kodeinhaltigem Hustensaft versetzte Limonade, die dann konsumiert wird, die eben auch zu eher so einer Wirkung führt. Und da glaube ich, dass vielen Künstlern nicht bekannt ist oder dass sie es einfach nicht verstehen, dass diese Sachen dazu führen, dass andere sich getriggert fühlen, dass sie denken, so, ich möchte meinem Idol nahe sein und das ausprobieren. Aber sie tragen damit natürlich eine große Verantwortung, weil ja gerade junge Menschen diese Musik hören und dann eben denken, naja, die Person macht das und ich möchte so sein wie sie und dann vielleicht auch eher dazu greifen.
Ja, und dann haben wir wieder eine negative Vorbildfunktion. Welcher Moment ist dir denn in deinem Schreiben, in deiner Recherche, auch in den Jahren, Monaten danach noch am eindrücklichsten hängen geblieben, Isabel?
Also ich glaube, da gab es zwei Momente. Das war so das erste Treffen auf jeden Fall mit Leila. Da ist mir auch selbst bewusst geworden, warum diese Abschreckungspolitik nicht funktioniert. Weil mir wurde zum Beispiel auch in der Schulzeit eben gesagt, ne, man hat Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen. Mhm. Es wurde gesagt, Heroin ist alles so schlimm und so, ohne genau zu erklären, was passiert denn da eigentlich. Und beim ersten Interview direkt hat mich Leila mitgezogen auf die Toilette und hat Heroin konsumiert. Und da habe ich dann gemerkt, okay, man sieht es ihr nicht an und sie wirkt irgendwie entspannt danach. Und auf einmal hat das gar nicht mehr so bedrohlich auf mich gewirkt, sondern es war eher so wie so eine Neugier. Natürlich hätte ich das jetzt nicht gemacht, aber es war auf jeden Fall eindrucksvoll zu merken, krass, das ist nicht so bedrohlich, wenn das jemand vor dir auspackt. Und auf einmal entsteht da so eine gewisse Neugier. Und das zeigt für mich halt sehr deutlich, warum wir nicht mit Abschreckung arbeiten sollten, sondern eben mit ehrlicher Information. Und der andere Punkt, der mir sehr im Kopf geblieben ist, war dann das letzte Treffen, das ich mit ihr hatte, wo ich dann gemerkt habe, krass, sie hat es geschafft, sich ganz weit weg zu entwickeln von dem Menschen, den ich beim ersten Treffen getroffen habe. Also, dass sie wirklich da geschafft hat, über den längeren Zeitraum auch mal nichts zu konsumieren. Und ich gemerkt habe, das sagt sie nicht nur so, sondern das ist wirklich so. Sie wurde zugänglicher, sie hat offener über manche Dinge gesprochen und das kam eben auch erst mit der Zeit.
Und dann ist diese Schicht der Kälte auch von ihr abgefallen und man konnte den Menschen wieder hinter der Sucht dann tatsächlich auch entdecken. Aufgeklärt hast du mit deinem Buch Bis einer stirbt, Drogenszene Internet. Also das kann ich wirklich allen ans Herz legen und ich bedanke mich für deine Zeit an diesem Sonntagmorgen. Isabel Bär, herzlichen Dank.
Danke auch.
Zu Hause in Hessen.